Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio Interview. Herzlich willkommen draussen in den Auto, draussen in den Büro, draussen in der Industrie, vielleicht auch am Internet irgendwann. Ihr hört uns über DAB+, wer weiss das. Herzlich willkommen. Und Aktiv Radio heisst immer die allerwichtigsten Gäste, die man in der Schweiz überhaupt haben kann. Und wir machen Wirtschaft, wir machen Politik, wir machen Kultur. Und heute ist noch eine interessante Geschichte. Ist das eher Politik oder ist das eher Wirtschaft? Oder geht es sogar in einen kulturellen Bereich hinein? Ich begrüsse den Direktor vom Liberalen Institut, der Olivier Kessli. Er ist Jahrgang 1986. Und wir wollen heute, ohne professoral zu wirken, am Liberalismus ein bisschen näher kommen. Olivier Kessler, ganz herzlich willkommen.
Grüezi miteinander. Danke vielmals für die Einladung.
Olivier, liberal. Eigentlich könnte man sagen, liberal sein ist doch das Normalste, was es gibt. Also ich will jemanden leben, aber ich will selber auch leben. Ich will gerne etwas machen können, aber ich akzeptiere es auch, wenn der andere etwas macht. Also so ein bisschen sein und sein lassen. Und trotzdem hat liberal heute fast einen negativen Touch bekommen. Wo ist das passiert und wann ist das passiert und warum ist das passiert?
Das ist natürlich eine sehr tiefgehende Frage. Liberal natürlich, ich glaube, es ist eine Lebenseinstellung, die positiv ist, die positiv wirkt. Wenn man nach der Lebenseinstellung leben und leben lassen lebt, ist man tolerant, man ist rücksichtsvoll, man schaut aufeinander. Da kann man wirklich etwas dagegen haben grundsätzlich. Ich glaube, das Problem ist gekommen vom Etikettenschwindel her, dass viele sich heute liberal nennen, die eigentlich gar nicht liberal sind. Also sogenannte Bindestrich-Liberale, sagen wir einmal so ein bisschen spaßeshalber, wo irgendetwas vorne dran hängt, sozialliberal, linksliberal, whatever, irgendetwas. Und dann sagen sie, wir sind eigentlich liberal, aber dort und dort sind wir für etwas anderes. Und eben die ständigen Einschränkungen und Relativierungen der Prinzipien des Liberalismus, die haben wahrscheinlich dazu geführt, dass die Leute gar nicht mehr richtig verstehen, was eigentlich liberal heisst, oder dass sie die Leute nicht mehr ernst nehmen, die sich liberal bezeichnen. Das ist bedauernswert.
Wieso braucht es ein liberales Institut?
Das liberale Institut braucht es, um zu zeigen, was liberal denn überhaupt heisst. Also wir erforschen die Idee von der Freiheit und verbreiten die Idee auch. Es ist dringender denn je heutzutage, weil die Menschen haben vergessen, woher der Wohlstand kommt, woher der Frieden kommt. Woher die Freiheit kommt, was braucht es da für Säulen, damit wir friedlich miteinander umgehen können, damit dem Einzelnen möglichst frei leben kann. Und da ist das entscheidende Element ist das Privateigentum, ein Element, das immer mehr in Bedrängnis kommt, weil man immer mehr Zwangsabgaben, Steuern erhebt durch den Staat, weil man immer mehr reguliert und Freiheit einschränkt, Verbot erlässt und so weiter, dass sich der Einzelne gar nicht mehr wirklich frei kann fühlen und frei kann verhalten. Und das Privateigentum, das braucht dringend mehr Aufmerksamkeit, auch in der Schweizer Politik.
Fühlst du dich selber in der Schweiz frei?
Relativ frei, ja, noch. Zum Teil bei gewissen Bereichen, in anderen weniger. Also ich muss sagen, es ist besorgniserregend, welche Entwicklungen dass wir da am Laufen sind. Und zwar in allen Politikbereichen. Es fällt mir kein einziger Bereich und Gesellschaftsbereich mehr ein, wo nicht verpolitisiert wurde, wo der Staat sich nicht immer mehr reinmischt, uns Befehl erteilt, mit der eisernen Faust regiert und sagt, wie wir uns zu verhalten haben, was wir nicht dürfen, was wir dürfen, für was wir unsere hart erarbeiteten Batzen ausgeben und für was wir es nicht selber entscheiden können. Das ist ja immer mehr, geht das in eine richtig sozialistische Tendenz hinein und wir können da nicht mehr wirklich von einem rein freiheitlichen System reden. Es gibt noch gewisse Aspekte, 50% ist vielleicht noch frei, die anderen 50% sind immer totalitär.
Aber dann müsstest du ja sagen, ich fühle mich nicht mehr frei.
Ich fühle mich nicht mehr vollständig frei, auf jeden Fall nicht. Und es macht mir Sorge, wie richtig es geht. Zunehmend weniger frei, ja.
Fakt ist ja, dass wir auch eine relativ hohe Staatsquote aufweisen. Also man kann sagen, etwa 30-35% ist die effektive Staatsquote. Wir haben ein Bruttoinlandprodukt von etwa 800 Milliarden. Und wir haben Staatsausgaben, die gegen 300 Milliarden gehen. Also das ist mal ein Fakt. Und was ja noch zusätzlich kommt, ist, jeder Bürger zahlt noch Gebühren, also nebendurch noch. Also wenn er den Kübelsack vor die Tür stellen muss er Gebühren zahlen. Wenn er die Grünabfuhr machen will, hat er entweder über eine Rechnung oder direkt auch noch mal Gebühren zahlt. Wenn er einen Pass will, muss er auch Gebühren zahlen. Mhm. Er muss noch Krankenkassen zahlen. Krankenkasse ist auch staatlich organisiert, mehr oder weniger, auch wenn das private Gesellschaften sind, die dahinter stecken. Aber es ist mehr oder weniger auch staatlich organisiert. Schulen sind selbstverständlich auch staatlich organisiert. Und ohne dass ich jetzt sage, was ist sinnvoll und was ist nicht sinnvoll, können wir eigentlich heute sagen, wenn ich einen Franken verdiene, gebe ich 50 Rappen an Staat ab.
Ja, das kann man durchaus so sagen. Da sind die Schweizer übrigens gar nicht so viel besser, wie wir immer meinen. Im Vergleich zu Deutschland und Österreich, da haben wir letztes Mal auch gerade Avenir Suisse, eine andere Denkfabrik, hat das herausgefunden, dass wir relativ eigentlich alles in allem etwa gleich schlecht dastehen wie unsere Nachbarländer und überhaupt unsere Vorteile am Verspielen sind, in dieser Hinsicht, ja.
Dieses liberale Institut ist am Limmat gegeben.
Nein, ist das stimmt richtig? Nicht mehr.
Das ist nicht mehr. Ist es mal gesehen?
Eine alte Information. Mittlerweile sind wir an der Scheidegg-Strasse
in Zürich. Das klingt aber nicht mehr so gut, oder? Also Limmat G, das klingt ja hervorragend, oder? Da kann man ein bisschen zum Fenster rausschauen. Aber wo du angefangen hast, ist es dort gesehen?
Ja, also ich hatte dort mal ein Einzelbüro gehabt, genau. Aber es ist damals, sind wir ein bisschen versplitterter gewesen. Heutzutage haben wir ein zentrales Büro in Zürich, der Scheidegg-Strasse. Das ist auch nicht übel, das sieht man auch schön auf der Zürichsee runter. Aber das Wichtigste ist natürlich die Denkarbeit und nicht die Aussicht aus dem Büro.
Eben, ja, also auf das Eingehen, eigentlich, die hat viele schöne Aussichten und da könnt ihr gar nicht richtig denken.
Es braucht eben manchmal auch eine gute Aussicht, oder? Weil wenn man nur im Beton hineinschaut, dann sind vielleicht Gedanken nicht ganz so frei und nicht so kreativ. Und wenn man ein bisschen die Weite schauen kann, sieht man vielleicht manchmal das grössere ganze Bild wieder besser.
Wohnst du im Kanton Aargau?
Auch nicht mehr, das ist nicht mehr aktuell.
Ich sehe, ich bin völlig hinter drin.
Wir müssen es da ein bisschen updaten.
Du hast schon mal hier gesehen, vor anderthalb Jahren. Du bist, glaube ich, noch dort, oder?
Genau.
In Oberlunghofen, oder?
Ja, das kann sein. Also, jetzt mittlerweile bin ich im Kanton Schweiz wieder wohnhaft, wo ich aufgewachsen bin, in Wollerau, Kanton Schweiz. Genau, das ist, gefällt mir sehr gut dort. Und die Schweizer haben noch, muss ich sagen, eine gesunde Einstellung zu Sachen Freiheit. Und Bundesbern, wo sie immer kritisch eingestellt waren, und auch heute noch die kritische Einstellung behalten haben.
Dann bist du ein liberaler Steuerflüchtling in diesem Fall.
Ein Steuerflüchtling? Das klingt jetzt so ethisch abmindernd. Aber natürlich tue ich gerne möglichst viel Geld für mich selber behalten, damit ich es für die Sachen ausgeben kann und für die Personen ausgeben kann, die mir am wichtigsten sind und für die Zwecke, die ich für richtig halte. Und nicht das, was Bürokraten mir vorschreiben, die sich ausgeben wollen. Ja, insofern tue ich natürlich möglichst wenig Steuern wollen zahlen, weil ich hoffe, das ist bei jedem Bürger so. Ich glaube, niemand lässt sich gerne ausbeuten und ausplündern von den Steuerbehörden für irgendwelche Zwecke. Aber es ist nicht der einzige Grund. Die Kanton Schweiz hat eine gesunde Einstellung. Es ist eine gute Umgebung von den Leuten her. Man hat so ein bisschen einen Common Sense für die Freiheit, für die Unabhängigkeit von dem Land. Und das ist an anderen Orten schon ein bisschen mehr im Niedergang begriffen, muss ich sagen, wenn man das vergleicht, auch in anderen Kantonen.
Wenn sich das konzentriert, wie im Kanton Schweiz, wo man ein bisschen steuergünstiger ist als an anderen Orten, hat das natürlich auch Konsequenzen in der Bautätigkeit zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Es ist stark gebaut worden natürlich, gerade in Wollerau. Ich habe das wirklich als Kleinkind schon erlebt. Das war ja die Boomphase, wo wir viele Immobilien gebaut haben, für eben auch die Leute, die an anderen Orten auf der Welt halt massiv ausgebeutet worden sind und wo irgendwo einen Ort gesucht haben, wo sie haben können mit den Füßen abstimmen und hergehen, wo man sie besser behandelt als Steuerzahler, wo man nicht jeden Rappen versucht auszuquetschen aus ihnen und alles in den Weg nehmen, damit sie nicht mal mehr das Unternehmen können weiter betreiben und so weiter. Es gibt auch viele Ausländer dort, die eingewandert sind in die Schweiz und in Kanton Schweiz also angezügelt sind, weil sie in ihren Ländern eben nicht mehr gut behandelt worden sind.
Das gibt ja aber nachher mit der Zeit dichten Stress, oder? Wenn immer wie mehr und mehr und mehr dorthin zügeln, dann findest du nicht einmal mehr ein grünes Bäumchen, wo der Hund kann Pipi machen kann zuletzt, oder? Das ist alles Beton.
Nein, das stimmt nicht. Du musst mal vorbeikommen und schauen. In Wollerau hat man eine perfekte Aussicht auf den Etzel, da ist fast nichts verbaut, alles grün und Wald und Wiese. Also es ist sehr schön dort und natürlich hat es aber auch einen marktwirtschaftlichen Effekt, der dagegen spricht, oder? Wenn man natürlich viel Bautätigkeit hat an einem Ort und die Steuern günstig sind, heisst das, dass natürlich auch die Immobilienpreise hochgehen. Das hat natürlich für viele Leute eine abschreckende Wirkung, dass eben nicht alles völlig verbaut wird. Das ist auch gut so, dass man irgendwo Grenzen setzt auch für die Natur.
Wenn wir von Steuern reden, dann muss man ja vielleicht auch von Zahlungsausgleich unter den Kantonen reden. Mhm. Also die Mehrheit der Kantone in der Schweiz überkommt und eine kleine Minderheit zahlt. Und da gehört unter anderem auch der Kanton Schweiz gehört dazu. Mhm. Wie siehst du die Tendenz, dass die Kantone, die produktiv funktionieren, sagen wir das jetzt mal so, und nicht im September bankrott sind und nur noch leben auf den anderen. Wie gross ist die Gefahr, dass die immer mehr und mehr und mehr ausgesockelt werden?
Ah, das ist ja heute schon, die Gefahr ist da und das passiert heutzutage schon. Das ist auch ein Grund, warum die Schweizer unzufrieden sind mit den restlichen Kantonen, die sie da einfach ausnehmen. Also restliche Kantone minus die sechs anderen Nettozahler, die wir haben in der Schweiz. Das ist so ein perfider Effekt, den wir haben. Der kantonale Finanzausgleich ist perfid, weil es nimmt eine Minderheit, eine schwache Minderheit aus und verteilt das Geld um an eine Mehrheit, die eben schlechte Preis-Leistungs-Verhältnisse anbietet tut ihren Bürgern. Also schlechte Preis-Leistungs-Verhältnisse im Sinn von zu hohe Steuern, zu viel reguliert, zu schlechte Angebote, Preis-Leistung stimmt nicht, von dem, was man einnimmt und das, was man ausgibt, sodass die Leute eigentlich an einen anderen Ort anwettet gerne, wo es bessere Preis-Leistungs-Verhältnisse gibt. Und dass man da als Staat eingreift und das Geld denen wegnimmt, wo es eigentlich besser macht und es denen gibt, wo es schlechter macht, das perpetuiert das Schlechte. Und das hat einen völlig falschen Anreiz auf die ganze kantonale, interkantonale Wettbewerb, den wir haben.
Genau, also sie haben einen Kanton, der gar nicht unbedingt interessiert sie, ein Steuersubstrat massiv zu erhöhen, weil sie sonst überproportional weniger bekommen aus dem Finanzausgleich. Mhm. Und das ist ja eigentlich eine schlechte Situation. Der Kanton Zug war ja mal ein bürgerlicher Kanton, ein armer Kanton. Und die haben irgendwann die Entscheidung gefällt, die anderen nicht gefällt haben, die anderen Angst hatten zu fällen. Mhm. Und ist heute einer der ertragreichsten Kantone überhaupt, die wir haben in der Schweiz.
Genau, und das zeigt ja auch, wenn man die Steuern senken, heisst es nicht unbedingt, dass man dann weniger Steuern einnimmt, was immer wieder fälschlicherweise angenommen wird, sondern dass man eben auch kann durchaus mehr Einnahmen machen kann, weil einfach viel mehr Leute auch kommen dorthin und die gerne dann Steuern zahlen, die weniger Steuern vermeiden wollen, dann wenn die Steuern auf einem anständigen Niveau sind und so weiter.
Was machst du da dagegen? Also ist das ein Thema, eben die sechs Kantone, die zahlen müssen und die 20, die holen?
Also unsere Aufgabe als liberales Institut ist natürlich die Aufklärungsarbeit. Wir wollen zeigen, dass das ein perverser Anreiz ist, den wir da setzen, dass das uns als Schweiz insgesamt schwächer macht und schlechter macht, im Standortwettbewerb zurückwirft, weil eben die Anreize für die schlechten und für die guten Kantone werden durch das gemindert. Also wir könnten viel besser sein, wenn wir den interkantonalen den Zwangsumverteilungsmechanismus abschaffen würde. Und dann will jeder für sich selber quasi wirtschaften. Das mag jetzt unsozial tönen, quasi, ja, was ist mit den Bergregionen und so weiter. Aber ich muss auch sagen, Bergregionen haben ja auch Vorteile. Also wenn man in der Bergregion leben will, zum Beispiel im Kanton Graubünden oder so, dann hat man ja dort auch den Vorteil von einer sauberen Umweltqualität, von einer ruhigen Umgebung, kein Dichtestress in diesen Bergdörfchen und so weiter, dass man einfach das auch mehr wert ist und dass man durchaus auch mehr Steuern kann zahlen für irgendwelche Lawinenschutzverbauung oder weiss ich was, man dann dort für Bedürfnisse vor Ort hat. Das kann man doch nicht sagen, dass wir da irgendwelche Drittweltregionen haben im Bündnerland und im Wallis, wo nicht für sich selber klarkommen, dass wir da alle müssen zwangsweise in einen Topf zahlen, der dann uns als Schweiz insgesamt schwächt. Das überzeugt mich nicht.
Die Kantone sagen ja, wir sind strukturschwach. Aber wenn ich jetzt eine Firma hätte und man würde meiner Firma sagen, deine Firma ist strukturschwach, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder mache ich etwas dagegen oder ich lasse die Bänner ablassen, oder? Die zwei Möglichkeiten habe ich. Mhm. Ich muss mir überlegen, was mache ich. Und man sieht es ja bei grossen Firmen zum Teil, dass die Strukturschwäche sie nämlich auch erreicht. Wenn wir ein Migros anschauen, wo jahrzehntelang ein Vorzeigeunternehmen war, hat durch ihre Grösse, die sie erreicht haben, und das viele Geld, das sie hatten, plötzlich einfach eine Funktion nicht mehr wahrgenommen, die der Tutti mal einmal wollte. Und jetzt eine riesengroße Abbauerei, Personal abbauen, Firmen abbauen. Also etwas, wenn man mir vor 10 Jahren gesagt hat, Migros kommt mal ins Trudeln, hätte ich das eigentlich nicht geglaubt. Mhm. Oder nehmen wir ein Nestle, oder ein Nestle, wo plötzlich Lampen bekommt mit ihrer Struktur. Auch wahrscheinlich Managementfehler, aber die müssen das jetzt selber ausbaden. Ein Roche, wo die Aktie von 400 Franken auf 212 mal zwischenzeitlich runtergefallen ist, muss das einfach entgegennehmen, dass sie Managementfehler gemacht haben. Aber letztendlich müssen sie es selber korrigieren. Mhm. Und bei den Kantonen ist das eben nicht der Fall. Oder? Die können einfach 50 oder 100 Jahre lang sagen, wir sind strukturschwach, wir sind arme. Und das fließt eigentlich. Aber nochmal, also die Frage ist, können wir da überhaupt noch etwas dagegen machen? Oder ist das jetzt einfach Gott gegeben?
Nein, Gott gegeben ist es ja nicht. Es ist ja nicht so, dass der Finanzausgleich schon immer da wäre und ohne den die Schweiz nicht könnte bestehen. Ich würde dafür plädieren, schaffen wir den mal ab und dann schauen wir mal, was passiert. Das heisst natürlich auch, dass die Kantone Verantwortung wahrnehmen müssen. Also nicht einfach nur irgendwelche Steuergelder beziehen und sie können Denkmäler setzen, sondern auch schauen, wie kann man gute Steuerzahler anlocken, wie kann man das Preis-Leistungs-Verhältnis verbessern im Vergleich zu den anderen Kantonen usw. So da muss man ein bisschen arbeiten in den Beamtenstellen.
Aber wir können nicht nur in der Schweiz einfach umverteilen, das würde wieder Zuwanderung bedeuten. Also man müsste wahrscheinlich dann, ich sage jetzt den Kanton Solothurn, wo jetzt das Studio ist, dann müsste ich vermutlich sagen, wir senken die Steuern. Aber da kommt ja nicht unbedingt der Zug nachher nach Solothurn, vermutlich. Oder? Der Zürcher auch nicht unbedingt. Also müsste man vermutlich Ausländer holen. Und dann haben wir wieder die Problematik vom Zuzug.
Das sehe ich jetzt nicht so. Also man könnte sich ja im Solothurn auch überlegen, was könnte man für Branchen anziehen. Irgendwie vielleicht neue Technologiesektoren. Mal schauen, was ist jetzt da aktuell gerade am kommen. Dass man die Regulierungen für die Bereiche, ich weiß nicht, Kryptografie, Kryptowährungen, künstliche Intelligenz, irgendwie etwas, wo man kann sich fortschrittlich präsentieren, dass man dort die Regulierungen abbaut, dass dann möglichst viele Firmen da hinkommen und sagen, hey, da möchte ich hingehen, das ist die beste Bedingung, die ich habe. Und wenn natürlich Arbeitsplätze da hinkommen für mehr, dann kommen auch mehr Leute da hinwohnen. Das muss nicht heißen, dass das alles Ausländer sind. Sondern man kann auch sagen, ja gut, wenn der Zürcher vielleicht den Arbeitsplatz nicht mehr hat, in der rot-grün kaputt regierten Stadt Zürich, dann kommt er vielleicht auf Solothurn, weil es ihm da besser gefällt und weil er da einen Arbeitsplatz dann auch noch hat.
Also du würdest nicht subventionieren, sondern du würdest abbauen, du würdest sagen, weniger Hürden machen.
Absolut, auf keinen Fall subventionieren. Subventionieren, das ist ein schönes, das ist ein Euphemismus, oder? Also ein beschönigendes Wort, um eigentlich zu sagen, man raubt irgendwelchen Leuten das Geld, um jemand anderem das zu geben. Es ist eigentlich ein Diebstahl, den wir da dabei haben. Man nimmt als Staat mit staatlicher Gewalt und Zwang nehmen wir jemandem, den Steuerzahler, Geld weg und verteilt es irgendwelchen ausgewählten, sonderprivilegierten Gruppen und dann sagt man dem Subventionen. Aber ich bin der Meinung, wir können auf Augenhöhe miteinander verhandeln, Verträge aushandeln, wo wir miteinander auf Augenhöhe als Bürger, wo gleichberechtigte Bürger sind, etwas verhandeln und dann kaufe ich oder kaufe ich nicht jemandem etwas ab und der andere verkauft mir oder verkauft mir nicht. Und entsprechend gibt es dann Verträge und es ist nicht so, dass es eine Zweiklassengesellschaft gibt wie heute, von Subventionierten und Nicht-Subventionierten, von Steuerzahler und Nicht-Steuerzahler und so weiter, von Netto-Steuerempfänger und Netto-Steuerzahler. Das sind immer die Zweiklassengesellschaften, die man mit dem Zwang, den wir beim Staat haben, der sich überall drin ist, eben heutzutage überall aufbaut.
Also bis zu 2/3 der Staatsausgaben, glaube ich, im Bund sind Subventionen. Mhm. Also das ist noch verrückt, oder? Also es kommt einem etwas über vom Staat, dass er etwas macht und damit gerät er in eine totale Abhängigkeit rein.
Genau.
Wie geht es dir, wenn du einen Film siehst, im Fernsehen schaust du vielleicht einen Film und dann läuft der Vorspann durch. Wir verdanken dem Bundesamt für Kultur, wir verdanken dem Kanton Zürich, wir verdanken bla 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 und so weiter und so fort. Was denkst du dir denn?
Dann denke ich mir, das ist ein Etikettenschwindel, weil man verdankt es eigentlich den Steuerzahlern, die ausgeraubt worden sind, und nicht an einem Bundesamt. Die haben ja gar nichts gemacht, aus dem Geld umverteilt und sich angemasst, wer das Geld soll bekommen und wer nicht. Eigentlich müsste das der Markt entscheiden, indem man eben Filmemacher gute Konzepte entwickelt, vielleicht ein Crowdfunding oder ein Unternehmen gründet, wie man das mit einer Stiftung kann finanzieren und so weiter. Oder eben zahlende Kunden, die dann Gebühren zahlt im Fernsehen oder im Kino, die dann das könnten so aufgleisen auf eine faire, ethische Art und Weise und nicht durch umverteilte Subvention. Ich finde, das ist ethisch nicht haltbar. Das
also darf man nicht machen. Bekannteste Subventionsempfänger oder über die am meisten geht, das sind ja Bauern letztendlich. Oder? Mhm. Aber wenn man die Grössenordnung schaut, vom Subventionstopf vom Bund oder auch von den Kantonen, dann verschwinden die Bauern fast darin. Also es sind ganz, ganz, ganz viele andere, wo man umspringen kann und die beziehen eben auch Subventionen. Mhm. Und wie siehst du die Problematik? Also jetzt wäre ich zum Beispiel Subventionsempfänger und weiss, wenn ich jetzt abstimme, im liberalen Gedankengut, dann könnte ich als Subventionsempfänger vermutlich drankommen und vom Staat weniger erwarten. Mhm. Also würde ich nicht in deinem liberalen Geist abstimmen, sondern vielleicht geht es mir sogar gegen Strich, aber ich sage, ja, in 2 Jahren ist die Subvention wird die gestrichen und dann ist mein Portemonnaie leer. Also kann ich ja stimmen oder nein, je nachdem, wie die Subvention das halt verlangt.
Ich verstehe die Beweggründe, nur möchte ich einfach daran erinnern, dass das sehr unethische Beweggründe sind. Es ist eigentlich ein Leben auf Kosten von anderen. Es ist ein Ausbeuten von seinen Mitmenschen, einfach über einen dritten Akteur wie den Staat, der vor einem geht, den Raub tätigen. Und ich möchte einfach sagen, Es ist viel angenehmer, man kann sich am Morgen viel besser in den Spiegel schauen, wenn man ethisch durch die Wirtschaft, also wenn man seine Mitmenschen respektiert, statt sie gar ausrauben, wenn man ihnen ein Angebot macht, das sie ablehnen können, und dann schauen wir mal, was sich auf dem freien Markt verkauft. Und wenn sich halt mein Produkt dann nicht verkauft, dann muss ich nicht sagen, ja, ich habe halt nichts, jetzt muss ich zum Staat und der muss jetzt da ausrauben für mich. Nein, überlegt euch, was kann ich machen, um meinen Mitmenschen besser zu dienen. Und dann hat man auch ein höheres Einkommen, weil das Einkommen berechnet sich an von dem, wie stark man seinen Mitmenschen dient.
Du warst mal bei der SVP. Du bist mittlerweile nicht mehr Mitglied der SVP. Das ist auch deine Arbeit. Ich könnte das gar nicht tolerieren. Aber bist du im Herzen immer noch eigentlich ein SVP-Mitglied? Oder bist du heute so weit, dass du sagst, ich stehe über dieser Situation und ich sehe den Liberalismus unabhängig von den politischen Parteien?
Also ganz klar das Letztere. Ich sehe den Liberalismus unabhängig von politischen Parteien. Mal abgesehen davon, dass er sowieso in keiner Partei wirklich vertreten ist. Es gibt so Zwischenschienen. Die einen sind ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Aber es gibt eigentlich praktisch keine grosse, konsequent liberale Partei. Es gibt überall Abstriche, die gemacht werden. Bei der FDP ist es Klimapolitik, Energie und bei den Medienzwangsgebühren sagt man noch ein bisschen ja. Und es sind überall die Abstriche. Bei der SVP sind es dann vielleicht mehr die Gesellschaftsthemen, wo man dort versucht, wieder mit Zwang und Gewalt zu sagen, nein, jetzt bekämpfen wir irgendwelche, ich weiß auch nicht, Sonderinteressen oder die Woke-Sprache und so. Ich finde das auch nicht gut. Oder? Ich finde immer, man muss unterscheiden. Ich würde sagen, ich bin sogar ein Konservativer in meinem Privaten und in meiner Werteüberzeugung, aber ich will das nicht anderen aufzwingen mit Gewalt. Ich finde, das kann jeder für sich selber entscheiden, leben und leben lassen. Solange man mich in Ruhe lässt, ist okay, wenn ein anderer das anders sieht.
Du bist als Junge bist du zur FDP gegangen und man sagt...
Nein, FDP bin ich nie
gesehen. Entschuldigung, zur SVP gegangen und man sagt ja, wer jung nicht links ist, hat kein Herz und wer älter ist und immer noch links ist, der hat keinen Verstand. Wieso bist du als Abgänger, nachdem du die HSG glaub, fertig gemacht hast, die Politikwissenschaft, oder was hast du studiert?
International Affairs and Governance und Wirtschaftsjournalismus.
Okay, ja. Wo du fertig studiert hast, bist du nachher zur SVP gegangen und hast sogar in der SVP geschafft?
Nein, ich habe alles ehrenamtlich gemacht, ich habe keinen Rappen verdient, viel Geld draufgezahlt, um mich engagieren dort. Also ich hatte nicht irgendwie eine Stelle bei der SVP.
Bist du nicht im Sekretariat
doch von der SVP? Kantonalsekretär vom Kanton Schweiz bin ich, und das ist aber eine ehrenamtliche Tätigkeit. Ich weiss nicht, die anderen Kantone machen das eine zahlte Tätigkeit, bei uns war das alles ehrenamtlich.
Genau. Und wann ist der Moment gekommen, wo du gesagt hast, wo die politische Karriere eigentlich nicht mehr verfolgen?
Ich habe nie wirklich eine politische Karriere verfolgt, im Sinne von, dass ich mal irgendein Amt bekleiden möchte. Ich habe viele Leute kennengelernt, die so getickt haben, die das ihren Kopf über alles, über alle Ideen auch gesetzt haben, die ihre Prinzipien verraten haben, damit sie mehrheitsfähiger werden und so weiter. Diesen Weg kann ich nicht eingehen. Ich kann mir selber treu bleiben. Auch wenn das bedeutet, dass ich kein politisches Amt gewählt werden dürfte mit so Einstellungen, die ich jetzt heutzutage vertrete. Aber dafür kann ich mir jeden Morgen im Spiegel schauen und finde, das, was ich sage, ist die Wahrheit und ist das Richtige. Und ja, es fühlt sich gut an.
Du hast schon angefangen, dich mit Geld und Geldpolitik umzugehen während dem Studium. Du hast eine Bachelorarbeit gemacht über Vollgeldreform und Geld war immer wieder mal eine Diskussion. Mhm. Wenn wir ganz kurz vielleicht den Westen anschauen, also Amerika bald mal mit 130% verschuldet im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt. Also die müssten 1,3 Jahre arbeiten, ohne einmal einzuschnaufen und auszuschnaufen, um ihre Schulden können zu begleichen. Mhm. Dann haben wir Italien, die in einer ähnliche Region ist, und Frankreich, wo immer wieder schlimmer wird. Also man schießt das Geld mit vollen Händen raus. Also wenn man es den Steuerzahler nicht holen kann, dann macht man halt Schulden. Und was interessant ist, der Westen ist effektiv echt verschuldet. Also der hat wirklich ein Problem. Wenn man Japan anschaut, Japan hat auch eine sehr hohe Verschuldung, aber die sind bei sich selber verschuldet. Also die sind nicht bei externen verschuldet. Also wenn Japan mal eine Währungsreform müsste machen, dann ist es nicht schön, oder? Für die, die das Geld gegeben haben, aber es bleibt im Land innen. Das gibt eine sehr grosse Stabilität in der Volkswirtschaft rein. Gegenüber jetzt beispielsweise Amerika. Deutschland, sehen wir, ist politisch wankelmütig geworden. Man weiss nicht so recht, was wirklich hergeht. Deutschland ist vom Verschuldungsgrad noch nicht ganz so schlimm, aber geht mit eilenden Schritten in eine höhere Verschuldung hinein. Also eigentlich kann man ja sagen, in der Schweiz, wir machen es ja gar nicht so schlecht. Es braucht ja gar kein liberales Institut, es funktioniert ja, wir haben eine gute Beschäftigung, der Verschuldungsgrad ist nicht schlecht, wir halten uns mehr oder weniger an der Schuldenbremse. Also eigentlich sind wir eigentlich der Musterknab von der Schlechten. Und jetzt kommt der Olivier Kessler und will alles noch besser machen.
Ja, natürlich, das ist der Anspruch, nicht sich auf den Lorbeeren ausruhen. Natürlich machen wir es relativ gesehen immer besser momentan wie andere, gerade in Fragen von der Verschuldung. Das haben wir auch der Schuldenbremse zu verdanken, institutionalisiert, wo aber jetzt von der Linken bis hin zur Mitte immer wieder angezweifelt wird. Also es braucht das Liberale Institut durchaus und andere Kräfte, die das verteidigen, weil die Begehrlichkeiten sind da und im nächstbesten Moment wird das ausgehebelt werden. Also die Fackel von der Freiheit muss am Leuchten gehalten werden, am Brennen gehalten werden und weitergegeben werden an die nächsten Generationen, damit sie nicht ablöscht. Und genau das und die Aufklärungs- und Bildungsarbeit zu machen und zu zeigen, wie wichtig es ist, sich nicht zu verschulden,
also auch als Staat. Also du willst von der Guten noch besser werden?
Ja, wir sind nicht gut. Also, ich will das schon klarstellen, wir sind nicht schlecht, einfach weniger schlecht als andere. Wir könnten viel, viel, vieles besser machen, wenn wir die richtigen Prinzipien anwenden. Ich habe ein neues Buch herausgegeben, vor 3 Monaten war das, gewesen, im Juni. Damals haben wir in 16 Politikbereichen aufgezeigt, was wir alles besser machen können. Es sind da wahrscheinlich etwa 100 Verfassungsänderungen, die ich vorschlage, wie man die Schweiz besser machen kann. Also wir sind weit weg davon entfernt, gut zu sein. Wir sind einfach weniger schlecht. Und unter den Blinden ist eben auch der Einäugige noch der König.
Jetzt, wenn du das Buch rausgegeben hast, sind alle zu dir gestürmt und haben gesagt, jawohl, das ist super, danke. Jetzt haben wir endlich eine Rezeptur, was wir machen müssen.
Ja, es ist einfach ein Vorschlag. Man kann das natürlich überdenken und kritisieren und anders aufgleisen, wenn man eine bessere Idee hat. Aber es sind zumindest mal Denkanstöße in 16 Politikfeldern wie Medien, Kultur, Infrastruktur, Migration, Geldwesen ist eben auch das Thema, Sozialstaat, Altersvorsorge, Gesundheitswesen und so weiter. In diesen Bereichen habe ich versucht aufzuzeigen, was läuft eigentlich falsch, wo bewegen wir uns in die falsche Richtung, warum haben wir die Probleme, die wir heute haben. Meistens in Frage von Kostenexplosionen und dass es nicht mehr finanzierbar ist, dass wir die Schulden aufnehmen müssen, um sie überhaupt noch auszahlen, die Sachen und die Ansprüche. Und da müssen wir etwas machen. Wir können nicht auf Kosten der künftigen Generationen leben. Das ist auch etwas total Unethisches. Dass wir einfach sagen, ja, wir spannen jetzt unsere Kinder ein, die gar nicht mitreden können. Und denen, quasi auf denen ihre Kosten geben wir jetzt schon mal das Geld aus und sie können es dann später nachzahlen. Und wir machen uns aus dem Staub, aus dem Diesseits. Das finde ich einfach nicht richtig.
Bleiben wir vielleicht ehrlich in der Schweiz mal schnell. Also wir haben eine Zinspolitik, die relativ moderat ist. Also wir haben eine Inflation gehabt, in Europa bis zu 11% auf. Amerika ist auch mit einer Wahnsinnsinflation dahergekommen. Und wir in der Schweiz haben schon Knie geschlottert, wo wir bei 3% irgendwie angelangt waren. Mittlerweile hat sich das massiv reduziert. Also man geht vermutlich gegen unter 1% von der Inflation. Und damit sind wir schon weit unter der Normalität. Also die Nationalbank wird im Prinzip eine 2% Inflation haben. Und stell dir das mal vor, du wärst jetzt ein Deutscher und du hast ein Häuschen in Deutschland und du hast 1 Million zahlt für das Häuschen und du musst jetzt 6-8% Hypotheken zahlen. Oder du kannst in der Schweiz, vielleicht ist das Haus einfach ein bisschen teurer zum Kaufen, aber letztendlich kommst du vielleicht mit 1% oder 1,5% oder so. Ich meine, das sind Welten. Und da muss man der Schweiz eigentlich auch mal ein Kränzchen winden.
Wir müssen aufpassen, wenn wir über Inflationszahlen reden, wer das die Inflationszahlen verfasst hat und was für Parameter da einfließen. Also ich würde davor warnen, Inflationszahlen von der Behörde und den Konsumentenpreisindex für bare Münzen zu nehmen. Wir müssen schon schauen, was ist denn eigentlich alles immer ummanipuliert worden in den letzten Jahren. Also die Sachen, die wirklich angestiegen sind, die hat man in der prozentualen Gewichtung dann einfach reduziert. Energiekosten zum Beispiel als in den letzten paar Jahren, die stark angestiegen sind, reduziert. Man hat die ganze Inflation, die sie überhaupt als erstes ankommt, nämlich im Immobilien- und auf den Aktienmärkten, also bei den Vermögensgütern, weil die den Zugang haben zum billigen Geld als erstes, hat man überhaupt nicht gemessen. Man hat das einfach alles als Wertsteigerungen und als Wachstum verbucht, obwohl es ja offensichtlich war, dass das nicht alles Wachstum war, sondern oftmals einfach billiges Geld, das reingepumpt wurde. Und die Inflation hat eben stattgefunden auf den Vermögensgütermärkten. Also eigentlich, wenn wir ehrlich sind und dann die Immobilienpreissteigerungen auch noch immer anschauen, wenn man, klar, es gibt auch Faktoren wie Migration, die das auftreibt. No. Aber obendrauf kommt eben noch Geldpolitik. Wenn man das alles einrechnen würde, haben wir viel höhere Inflationszahlen, als uns lieb ist.
Genau, man differenziert ja mit einer Kerninflation und einer Inflation. Und man muss eigentlich immer den, der schreibt, fragen, was ist jetzt das? Ist das die Kerninflation? Und die Kerninflation hat die Energie draussen. Also, als die Energie gesponnen hat, ist die draußen gewesen und ist nicht reingerechnet worden. Und das macht natürlich bei den Nebenkosten jetzt von den Wohnungsbesitzern, macht ja das massiv etwas aus. Also ist schon richtig, also ist schon klar, das ist nicht ganz fair.
Also man versucht da etwas zu verschleiern, oder? Das ist ganz klar, die Zentralbank ist da hauptverantwortlich mit dieser massivst expansiven Geldpolitik in den letzten Jahrzehnten, mit dem Abdrucken der Zinsen, wo sie natürlich am Staat vor allem geholfen hat, Verschuldungskosten tief zu behalten. Weil natürlich, wir sind nicht so stark verschuldet wie andere, aber die Schweiz hat auch ordentlich Schulden angetürmt. Das dürfen wir auch nicht vernachlässigen. Das hat auch Kosten zur Folge. Und wenn man natürlich Zinsen immer weiter abdruckt, hilft das vor allem am Staat. Klar kann man sagen, ja, der Häuslebesitzer profitiert vielleicht auch noch ein bisschen mit, aber auf Kosten von was? Also von einer langfristigen, total instabilen Situation, die man da schafft, mit potenziellen Gefahren von Wirtschafts- und Finanzkrisen, wo dann das ordentlich uns wird, wo ordentlich wird klopfen, wenn das mal zum Einbruch kommt. Wo alles angeheizt wurde durch das billige Geld, durch eben das Auftürmen von einem Kartenhaus. Das ist eine Wohlstandsillusion, die wir geschaffen haben in vielen Belangen. Und wenn das mal zusammenbricht, dann werden auch viele Häuslebesitzer ihr Haus verlieren, die jetzt vermeintlich zu günstigen Konditionen haben können einziehen können. Und da müssen wir schon aufpassen. Wäre doch besser, wir hätten Marktkonditionen, die klar zeigen, was ist eigentlich die Realität, anstatt dass man Manipulationen von diesen Geld Experten oder von den Zentralbankern und Politikern einfach zum Opfer fallen und am Schluss gar nichts mehr haben.
Tun wir noch mal schnell Politik und Geld und liberales Verhalten ein bisschen näher anschauen. Mhm. Anhand von der Schuldenbremse. Also die Schweiz hat eine Schuldenbremse beim Bund. Und die Politiker, die wir gewählt haben, sind immer wie mehr daran interessiert, dass man neben dieser Schuldenbremse Sonderbudgets auffährt. Beispielsweise die Armee. Hat man gesagt, ja, das müssen wir jetzt machen, da müssen wir jetzt halt 5 oder 10 Milliarden investieren und das können wir nicht ins Budget rein tun, das muss jetzt neben durchlaufen, weil sonst ist die Schuldenbremse nicht mehr gewährleistet. Das Gleiche ist beispielsweise eine Kriegssituation. Jetzt wäre nicht die Armee direkt, sondern das sind Gelder, die man liefern muss an Drittstaaten, die vielleicht im Krieg sind. Sagt man, ja, das können wir nicht ins reguläre Budget rein nehmen, sondern das würde die Schuldenbremse tangieren, also gehen wir auch nebendurch. Ich meine, das ist ja, du kommst ja du ins Gefängnis, wenn du vorst Nebenbuchhaltungen anfangen als Firma und du gibst den Steuerzettel nur noch ab auf der Hauptbuchhaltung, dann hast du irgendwann ein Problem. Oder? Wie steht das Liberale Institut oder du persönlich, Olivier, wie stehst du dazu, dass Politiker immer mehr an das denken, dass man sagt, der Volkswille von der Schuldenbremse ist eigentlich zu negieren. Das ist einfach eine unsympathische Geschichte. Also da können wir im Prinzip umgehen mit dem, wie wir wollen.
Gut, für Politiker ist es klar, ist es natürlich eine eklige Sache, weil man wird in der Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Aber das ist ja genau der Willen auch von der Schuldenbremse, dass man die Handlungsfähigkeit von der Politik einschränkt, weil man weiss, die Interessen von der Politik sind denen vom Volk oftmals zuwidergehend. Warum? Parlamentarier, Politiker, die Verwaltung auch, die wettet gerne ein höheres Einkommen, zum Beispiel auf Kosten von uns Steuerzahlern. Also tun sie immer versuchen, und sie können sich also im Parlament selber ihren Lohn erhöhen, zum Beispiel, einfach mal einen höheren Lohn auszahlen, ohne dass wir das Okay geben als Volk. Das ist eigentlich unvorstellbar in einer Firma, dass sich Angestellte einfach selber den Lohn erhöhen können. Das ist etwas, oder man will immer mehr Angestellte in der Verwaltung unter sich, um möglichst die Wichtigkeit von sich zu erhöhen, als führendes Mitglied von einem Amt. Also wenn man je mehr Angestellte, die man unter sich hat, desto wichtiger ist man und desto mehr Budget kann man verhandeln nachher und so weiter. Also man hat ganz klare Interessen von den Behörden, von den Politikern, die denen von den Steuerzahlern entgegenstehen. Und darum hat man die ganze Schuldenbremse auch eingeführt, um die Gier von der Politik in Schach zu halten. Und wenn man das natürlich versucht auszuhebeln, was verständlich ist, dass sie das machen wollen, haben sie schon immer wollen machen wahrscheinlich, dann muss man damit rechnen, dass man als Steuerzahler noch mehr unter die Rede kommt.
Staatsangestellte sind zum Teil bis zu 20% besser salariert als in der Privatwirtschaft. Sie haben allenfalls mehr Ferien, sie haben allenfalls eine gesicherte oder bessere Pensionskasse. Und wenn man jetzt mit einer absoluten Versicherungsmentalität schon auf die Welt kommt, als Zweijähriger vermutlich, oder man wird jetzt eben 20, die Ausbildung ist fertig, oder 25, man hat das Studium absolviert, dann sagt man, was will ich überhaupt mit umnägern? Also ich übernehme jetzt eine Staatsstelle für die nächsten 40 Jahre und ich bin geputzt und gestellt. Es hat nur niemandem etwas genützt. Also der Staat ist nicht weitergekommen, die Wirtschaft ist nicht weitergekommen. Wir haben im Moment ein Wirtschaftswachstum von ungefähr 0,5%. Der Staat wächst jährlich etwa 2-3%. Und wenn man, das Staatswachstum ins Bruttoinlandprodukt einzählt, dann heisst das ja, dass wir eigentlich wirtschaftlich gesehen in einem Niedergang sind. Der Staat wächst und die Wirtschaft wird kleiner. Mhm. Also das ist schon eine Situation, wo man müsste im Prinzip bremsen. Wie kann das liberale Institut oder wie kannst du dagegen wirken, dass ein 25-Jähriger einfach mal a priori sagt, ich habe eine Versicherungsmentalität, mir ist wichtig, dass ich möglichst viele Freiheiten geniessen kann, ich gehe zum Staat arbeiten. Dass er es eben nicht macht, sondern dass es im Herzen es glüht, irgendwie ein Unternehmen zu gründen oder in einem Unternehmen Verantwortung zu übernehmen. Mhm.
Also wichtig im Zentral am Anfang steht natürlich die Entpolitisierung vom heute völlig aufblähten und aus allen Nöten platzenden Staat. Also wenn wir das schaffen, die Ämter zurückzufahren, wie der Javier Milei in Argentinien, wo in der ersten Amtshandlung, seit er, wo er an die Macht gekommen ist, 21 Ministerien abgekürzt hat auf 9 Ministerien. So etwas könnte man in der Schweiz auch problemlos machen und einige Bundesämter einfach mal streichen, ohne dass es jemand negativ merkt, sondern sogar positiv merkt, weil nachher mehr Patzel am Schluss im Portemonnaie bleiben von den einzelnen Leuten. Dann haben wir natürlich weniger Stellen, die besetzt werden beim Staat. Und dann hat es auch weniger die Anreize. Wir müssen auch versuchen, die Anreize beim Staat natürlich zu beschneiden, dass man da einfach mehr und höhere Löhne kann zahlen kann, bessere Pensionskassen bietet als in der Privatwirtschaft. Das geht doch nicht. Dass man eigentlich so ein Crowding-out, sagt man dem im Fachbegriff, von der Wirtschaft, von der Privatwirtschaft, einfach die Leute wegnimmt, indem man halt einfach bessere Konditionen kann bieten kann. Nicht, weil man besser ist, sondern weil man einfach auf Gewalt und Zwang basieren kann, dann ein Geld aus der Tasche stellen. Und das ist doch, das muss auch ein Junge, der jetzt in den neuen Arbeitsmarkt hineinkommt, muss sich auch sehen, dass es vielleicht ein Karma gibt, wenn man sich so verhält und auf Kosten der Allgemeinheit lebt, dass vielleicht irgendwann mal etwas negativ zurückkommt.
Ja, aber wir sehen, es ist Fakt. Die Staatsstellen sind gesucht. Junge Leute sind froh, wenn sie, sagen wir, 60% können arbeiten und nicht 100% müssen können arbeiten.
Niedergang der Werte, ja. Also ich habe nichts gegen Freiheit und wenn jemand weniger arbeiten will und sich das leisten kann aus ehrlichen Motiven, das ist alles okay. Also ich muss nicht sagen, der Staat muss Leute zwingen, um zu arbeiten. Aber bitte einfach auf eine ehrliche Art und Weise.
Aber was kann man überhaupt noch machen? Also jetzt hast du so und so viele Leute, die direkt oder indirekt für den Staat arbeiten. Indirekt wäre jetzt für mich jemand, der einen Strass aufreisst und irgendeine Leitung hineinlegt. Der ist zwar privatwirtschaftlich organisiert, aber hat vielleicht 90% von seinen Aufträgen halt gleich von der Staatsebene. Also dann tue ich jetzt eigentlich auch mehr oder weniger am Staat zuordnen. Mhm. Nachher haben wir die ganz vielen Subventionsempfänger. Also damit ist natürlich eine grosse Zahl oder fast eine Mehrheit ist in der gleichen Lage wie die Kantone. Also es sind 20 Kantone, die Geld bekommen und 6. Und die 20 können bestimmen über die 6, die wir liefern müssen. Mhm. Also das ist eine klassische Milchkuh. Oder? Mhm. Und jetzt, wie willst du dein liberale Gedankengut überhaupt noch umsetzen, wenn wir ich sage jetzt, einen Staat von Lemmingen gebaut haben, wo froh sind, dass sie irgendjemandem hinterher springen können und keine Eigenverantwortung müssen übernehmen müssen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es muss eben zuerst vermutlich noch schlechter werden, bevor sie dann besser werden kann. Wir können schon sagen, wir müssen immer mehr quasi vom Staatsapparat anstellen zu super Konditionen, wo man fast nicht mehr de facto nicht mehr muss arbeiten muss, wo man früher im Feierabend und viele Ferien hat und gute Pensionskassen. Aber irgendwann am Tag X sind diejenigen, die das Ganze schultern müssen, die Unternehmer nämlich, die sagen, irgendwann sagen die, jetzt langt es mir, ich mache zu, ich gehe auch aufs Sozialamt. Und dann, wenn alle das nämlich machen und nicht mehr gehen arbeiten, keiner mehr unternehmerisches Risiko nimmt, keiner mehr Arbeitsplätze zur Verfügung stellt, wo man überhaupt keine Leute besteuern kann, dann ist das System am Ende. Wie jedes sozialistische System am Ende ist am Schluss. Das hat Maggie Thatcher auch gesagt, am Schluss ist sogar in der Wüste, wenn Sozialismus eingeführt ist, der Sand knapp. Also alles wird knapp irgendwann und irgendwann merkt man, okay, jetzt müssen wir etwas anderes machen. Und das hat man in der Geschichte gesehen, in Schweden in der sozialistischen Periode. Damals hat man irgendwann gemerkt, hey, das geht nicht, alle sind ausgewandert, die irgendwie noch besteuert haben werden können. Bis man gesagt hat, so, wir brauchen eine liberale Wende. Da hat man zum Beispiel jetzt Bildungsgutsche eingeführt in den Schulen. Die Schulen entstaatlich, zum Beispiel möglichst zu den Staat zurückgefahren. Also Schweden ist überhaupt nicht mehr das sozialistische System, wo man heute ja den Ruf hat, dass es irgendwie quasi so ein System System sagen. Es ist sehr ein marktwirtschaftliches System geworden im Vergleich zu anderen. Und auch Neuseeland ist Beispiel, Großbritannien von der Maggie Thatcher damals. Also man hat da mit kurzen Reformprogramm eigentlich das Land wieder müssen zurückbringen auf die Realität, auf den Boden der Realität. Und man hat nicht können ewig das System vom Zwang und Gewalt und vom maximalen Leviathan, vom grossen Staat weiterführen. Irgendwann ist das bankrott.
Kann Schweden so gut umreissen? Also Schweden hat ja eine riesige Problematik mit der Zuwanderung. In dem auch dort gewisse Städte und Dörfer die Polizei nicht einmal mehr hergeholt, weil sie sagen, das ist jetzt eigentlich dermassen von irgendwelchen Ethnien kontrolliert, dass sie selber das schwedische Gesetz nicht mehr können oder wollen durchsetzen.
Genau, das ist wegen dem Sozialstaat in
aber Schweden. Aber kannst du das noch umreissen? Mhm. Klar kann man jetzt sagen, jetzt machen wir es anders. Mhm. Aber funktioniert das noch? Oder hast du die Chancen eigentlich verpackelt?
Das ist eine gute Frage. Ich weiss es nicht, ob es schon zu spät ist. Ich glaube, man müsste einfach einmal den Sozialstaat massiv zurückfahren. Das ist ja der Hauptgrund, warum Schweden auch so besonders darunter leidet. Es ist ein attraktiver Ort, wo man sich niederlassen kann und dann Sozialleistungen beziehen, ohne dass man etwas gross macht. Und dann entstehen halt die Bandenkulturen in diesen Vorstädten und so weiter. Wenn die Leute müssen nämlich etwas arbeiten gehen und ihren Lebensunterhalt verdienen, dann hätten sie kaum Zeit, um die ganze auf der Straße rumlungern und die Leute dann bedrängen. Ich glaube, das wäre wichtig. Der Sozialstaat ist eine wichtige Komponente bei der Zivilisierung der Leute. Wenn man dann nämlich zurückfährt, müssen sich die Leute wieder zivilisieren. Wenn sie es nicht machen, dann gibt es auch die soziale Ächtung der anderen Leute. Wenn man sich nicht anständig verhält, wenn man sich blöd benimmt gegenüber anderen, dann kaufen die Leute nicht mehr beim eigenen Laden zum Beispiel und so weiter und so fort. Aber klar, Schweden ist halt sehr fortgeschritten, gleich wie auch Belgien oder Norwegen und andere Länder, Paris vor Ort. Es ist halt so, schon sehr weit gediehen, dass man muss fürchten, dass es dort zu bürgerkriegsähnlichen Zustand wird kommen, wenn dann die nächste Finanzkrise kommt und die Sozialleistungen nicht mehr auszahlbar sind und die Leute einfach nichts mehr zu tun haben und sich ihr Essen müssen bei anderen Leuten holen, also von ihren Mitmenschen. Und die wissen, dann haben das Schaffen dann in dem Sinn verlernt.
Du hast Bildungsgutscheine erwähnt, das heisst, man kann nachher selber wählen, man nimmt die Gutscheine und sagt, mein Kind geht dort in die Schule, ich nehme jetzt den Gutschein und wenn es ein bisschen teurer ist, muss ich halt die Differenz noch selber zahlen. Jetzt, du hast viel publiziert über die Ausbildung und die Schulen und das ist ja zum Teil ziemlich krass, wenn man das liest. Also du sagst eigentlich Abschaffung von der Staatsschulen, jeder entscheidet selber, in welche Schule er geht, jeder entscheidet selber, wie er sich ausbildet. Wenn es etwas gibt, höchstens so Gutscheine und damit können die Eltern mit den Kindern zusammen diskutieren, willst du in diese Schule, willst du in diese Schule, willst du gerne ein bisschen so und so weiter und so fort. Mhm. Ist das nicht ein bisschen krass? Also wir sind ja jetzt 100 Jahre oder ich weiss wie lange stolz gewesen auf unsere Primarschulen, indem man gesagt hat, wer in eine Privatschule geht, der ist wahrscheinlich zu dumm, für die öffentliche Schule zu machen. Also wir sind stolz darauf gewesen, auf die Basisausbildung. Und da hat sich jetzt sehr viel geändert. Also wir haben den Lehrplan 21, der sehr kompliziert ist, wo Forderungen drin stehen, wo nicht einmal ein Superman kann erfüllen kann. Und man hat die integrierten Schulen, wo nicht nur der Lehrer im Schulzimmer drin ist, sondern wo noch weitere Sozialpädagogen etc. Heilpädagogen dabei sind und mithelfen. Also ein riesen Tohuwabohu. Und eigentlich ist gar niemand mehr zufrieden damit. Die Schüler sind nicht zufrieden. Die Lehrer sind nicht zufrieden. Und was das Schlimmste ist, ist das Resultat. Oder? Das Resultat. Also die Lehrlinge, die wir bekommen können kein Deutsch mehr. Das ist furchtbar. Oder? Also man muss jedes E-Mail kontrollieren. Sie sind zwar im Informatikbereich super, aber im Deutschbereich eine absolute Katastrophe. Mhm. Und das sagen eigentlich andere Firmen, die Lehrlinge ausbilden, sagen genau das Gleiche. Also sie kommen eigentlich in die Lehre rein und schreiben wie ein Zweiklässler Deutsch.
Das zeigt wenigstens, dass sie kein ChatGPT und DeepL brauchen, um E-Mails zu schreiben, sondern dass sie es noch selber machen. Aber nein, Spass beiseite, das ist natürlich katastrophal, wie sich das entwickelt hat. Immer mehr Klötze und Geld hat man da reingepumpt in die Bildung, aber es ist vor allem mehr Beton entstanden, mehr Ideologie. Es ist ja nicht so, dass mehr Geld einfach eine bessere Qualität zur Folge hat, wenn man keinen Wettbewerb natürlich hat. Und in der Schweiz fehlt meines Erachtens ein Wettbewerb zwischen der Schule auch. Also nur schon, wenn man den könnte einführen, wäre ja schon viel getan, eben mit Bildungsgutschein. Selbst wenn die Schulen noch staatlich betrieben wären, würde das heissen, dass sie, wenn dann keine Gutschein mehr kommen zu dieser und dieser Schule, dass die müsste ihre Pforten schliessen, weil sie einfach zu schlecht ist. Und das wäre ja auch gut so, weil dann tut man schlechte Angebote zurückfahren und dort kopieren die besseren Angebote, wo nachweislich die Leute mehr nachfragen. Ich finde es einfach auch, es ist auch eine philosophische Frage und eine Frage vom Menschenbild. Wenn man die Leute zwingen, irgendwelche Einheitsbrei-Lehrpläne reinstopfen in einer Volksschule, wo heutzutage stark ideologisiert sind durch Genderwahn und irgendwelche also wirklich krankhafte Sachen. Ich habe letztens gehört, dass es da Formular gäbe am Morgen, als was fühlst du dich heute so zum Erstklässler? Bist du heute mehr Mann, bist du mehr Frau oder irgendein Tier? Und ich muss sagen, geht es eigentlich noch? Das ist Terror gegenüber unseren Kindern, was da veranstaltet wird mit unseren Steuergeldern. Und da müssen die Eltern und die Leute, die das nachfragen, doch Gelegenheit mindestens haben, um zu sagen, sorry, auf so eine Schule will ich mein Kind nicht mehr schicken. Ich muss ein alternatives Angebot, ich gehe mal schauen, was es da hat. Und nicht, dass der Staat dann sagt, nein, freie Schulwahl gibt es bei uns nicht, du darfst die Schule nicht wechseln. Das ist doch total unnötig. Wir haben doch auch in den Mikro, sagen wir auch nicht, ist auch kein Diktator, der sagt, du darfst nur das Birchenmüsli kaufen und den Mozzarella nicht. Also wir haben auch da, muten wir uns ja die freie Wahl zu. Wir sind mündige Bürger in der Schweiz, wir sind freie Bürger. Und wenn wir einen Zwangsbildungsapparat haben, wo alle ins gleiche Korsett zwängen, sind wir kein freies Land mehr.
Aber wieso ist denn das auch so weit gekommen? Also wenn ich jetzt auf die Strasse gehe und 10 Eltern hätte, von 8-9-Jährigen, die in der Schule sind, in der Primarschule sind, und würde sagen, willst du, dass am Morgen früh mal eine Gender-Problematik diskutiert wird? Dann würde wahrscheinlich, ich sage jetzt, ich bin kein Statistiker, aber würde 9 von 10 sagen, nein, sorry, oder? Die sollen bitte Mathe lernen, Rechnen lernen, die sollen bitte Deutsch lernen, die sollen wissen, wie Geografie funktioniert, die sollen wissen, was ist Gas und was ist Stein und das sollen die lernen. Aber ob sie dann Gender oder nicht Gender, oder woke sein oder nicht woke sein, das sollen sie bitte für später irgendwie selber entscheiden. Mhm. Also, und trotzdem ist es so wie gekommen. Das heisst, dass im Prinzip Minoritäten eine Art der Diktatur übernommen haben.
Mhm. Man muss auch unterscheiden zwischen Hard Facts und irgendwelchen Ideologien. Oder? Ich habe nichts dagegen, einen gewissen Grundfundus. Ich glaube, jedes Elternteil ist interessiert, dass das eigene Kind gewissen Grundfundus hat, dass es schreiben kann, dass es rechnen kann. Das sind Hard Facts. Was aber Soft Facts sind oder einfach Ideologien, das sind eben die Gender-Sachen, die Klimapropaganda, die wir heutzutage haben, wo ja auch nicht klar ist, woher, warum das so ist. Das sind nur Behauptungen, das sind Expertenmeinungen, die so oder so ausfallen können, dass man da einfach dem Kind nur eine richtige Antwort quasi indoktriniert und sagt, alles andere sind Lügner und Verschwörungstheoretiker. Das hat nichts mit Bildung zu tun. Das tötet den kritischen Geist auch von dem Kind ab, sondern es macht sie zu sturköpfigen Ideologen, die sich nachher auf die Straße kleben. Oder? Und da müssen wir schon einfach sagen, das Hauptproblem ist die Zwangsfinanzierung von diesen Schulen, dass sie es einfach weiter und weiter und weiter pushen können, ohne dass etwas passieren kann. Wir müssen doch uns Bürger ermächtigen und sagen, nein, wenn es so weit kommt, dass die so Sachen meinem Kind beibringen, dann mache ich nicht mehr mit. Und zwar auch normal verdienende Leute, nicht nur die Superreichen, die dann das Kind auf die Privatschule schicken können, sondern auch normale Leute, die sagen, diese Schule unterstütze ich nicht mehr. Und das hat man heute die Gelegenheit ja nicht.
Du hast das Wort Klimalügner gebraucht. Wieso könnte man nicht umgekehrt jemandem, der nicht liberal denkt, sagen, du bist ein Freiheitslügner?
Ja, ich habe ein bisschen Mühe mit dem Wort Lügner, weil ursprünglich ist das hauptsächlich verwendet worden im Zusammenhang mit Holocaust-Lügner, also eine sehr negativ behaftet, die Tatsache, die den Leuten in den Kopf kommen. Und das hat man natürlich versucht zu verknüpfen, dass da quasi die den Klima, die menschengemachte Klimawandel und Aspekte davon in Frage stellen, dass die quasi fast so schlimm sind wie Nazis oder eben Nazi-Verharmloser und Lügner von der Geschichte und so weiter. Und da würde ich einfach, muss man sich bewusst sein, was der Begriff impliziert. Also ich würde das nicht so nennen, aber ich würde sagen Freiheitsgegner oder Freiheitsfeinde. Das kann man durchaus so sagen, weil kann man ja in jedem Zusammenhang brauchen, ohne dass es irgendwelche Assoziationen weckt.
Aber Klimalügner, also wenn man dir das jetzt in den Kopf wirft, du bist ein Klimalügner, dann hat das im Prinzip ist ein Treffer, oder, wo man landen kann. Und wenn man das Publikum zulässt, ich sage nicht, du bist einer, weil das ist jetzt einfach rein fiktiv. Nein,
das ist kein Treffer.
Kein fiktiv.
Ich lache darüber. Also ein Klimalügner, natürlich gibt es ein Klima. Also das Klima
ja, genau,
gibt's
und lügen, es gibt das Klima. Genau.
Ich will lügen nicht, dass es ein Klima gibt. Ich sage nur, dass es gibt verschiedene Theorien, warum es sich wandelt. Und übrigens im wahrsten Sinne vom Wort Klima. Wisst ihr, was der Begriff heißt im wahrsten Sinne des Wortes? Wandel. Also ein Klimawandel ist eigentlich ein Wandelwandel. Und das zeigt auch schon die Absurdität.
Das ist Pleonasmus, das ist ein weißer Schimmel oder so etwas, oder?
Genau. Und ein Wandelwandel will er aufhalten. Ist einfach so, und mit was für Mittel vor allem? Mit nämlich grün-sozialistischen planwirtschaftlichen Elementen und noch mehr Steuern und noch mehr Regulierung, noch mehr Eigentumabschaffung. Da bin ich einfach klar dagegen. Und man muss auch sehen, dass es eben nichts nützt, selbst wenn man davon ausgeht. Gehen wir mal davon aus, ja, der Mensch verursacht einen Klimawandel und man findet das schlimm. Man muss sagen, ja, gewisse Veränderungen gibt, dann muss man auch sagen, okay, selbst wenn dem so wäre, was ist denn schlimmer daran? Können wir wirklich sagen, dass eine Klimaerwärmung schlimmer ist, als wenn es so bleibt wie jetzt? Oder, also ich meine, da kann man ja mehr Boden fruchtbar machen zum Beispiel. Mehr CO2 heisst mehr Ergrünung, mehr Lebensmittel. Wärmerer Planet, also die jetzige Wohlstandsperiode, geht mit der Erwärmung vom Klima einher. 15 Mal mehr Menschen sterben an extremer Kälte als an extremer Hitze. Das ist ja alles sehr human, dass es warm geworden ist. Kann man das wirklich bekämpfen oder ist das nicht vielleicht sogar schön? Kann man das nicht begrüßen und umarmen?
Reden wir noch schnell über Energie an und für sich. Wir haben auch wieder einen Trend, wo man sagt, dass klimaneutrale Energie produziert werden. Wir wissen alle auch, dass eine Solartechnologie nicht wirklich klimaneutral ist. Dort brauche ich Module, die gebaut werden. Das braucht wieder Silizium, das ausgewaschen wird mit irgendwelchen Chemikalien. Ich brauche Batterien, die auch wieder irgendwie Stoffe drin haben, die vielleicht mal beim Entsorgen nicht mehr so wahnsinnig gut sind. Und sie sind immer noch riesengroß und sind immer noch teuer. Also es ist alles noch kompliziert und trotzdem tut man eigentlich allen sagen, mach doch du Solar und dann bist du gerettet. Jetzt ist ja eigentlich wirklich nichts dagegen zu sagen, dass man ab der Sonne die Energie aufnimmt. Ich glaube, da sagt niemand nichts dagegen. Wo aber jemand etwas dagegen sagt, ist, wenn wir Oktober, November, Dezember, Januar, Februar müssen verhören, also weil wir keine Energie haben oder zu wenig Energie haben. Wir reden in der Schweiz darum, wir möchten gerne wieder ein Atomkraftwerk haben. Die einen ja, die anderen nein. Jetzt, wie siehst du das, Olivier Kessler? Eigentlich müssten ja die die Solarenergie pushen wollen, müssten sagen, jawohl, wir haben wirklich ein Winterproblem. Wir haben es. Und das bringen wir auch gar nicht weg. Wir können die Energie nicht wirklich in den Boden versorgen und so weiter. Wir haben nicht genug Batterien dazu. Wir können noch so viel zubauen, wir können die Module noch so gut machen, also wenn sie noch mal 3% besser werden, es nützt alles nichts. Mhm. Wir haben eine Winterproblematik hier in der Schweiz. Jetzt können wir mit dem Atomkraftwerk sagen, bauen wir doch noch mal ein Atomkraftwerk. Und das brauchen wir primär dazu hier, wenn die Solartechnologie oder die Alternativtechnologie halt nicht funktioniert. Eigentlich müssten ja jetzt die Pharisäer, die Solarpharisäer, müssten eigentlich allen Politikern um den Hals fallen und sagen, ihr löst mir das Winterproblem. Jetzt können wir voll mit der Solartechnologie weiterfahren und niemand wird in 10 Jahren, ich sage jetzt, die Solarlüge erkennen, oder? Mhm. Weil es wird ja ausbuffert, wir haben wieder ein Atomkraftwerk. Warum ist man nicht genug einsichtig, dass man sagt, okay, Solartechnologie super, von mir aus 5,5 Millionen Dächer zupflastern mit Solarenergie, warum nicht? Aber jeder soll es bitte selber finanzieren, niemand soll subventioniert werden, mhm, und das Atomkraftwerk soll bitte dann Strom liefern, wenn wir dicke, wollige Unterhosen müssen anlegen. Wie siehst du das?
Ich glaube, es ist ein unterkomplexes Denken am Werk bei vielen von diesen Leuten. Also fast so ein infantiles, ideologisches Überherrlichen von irgendeiner Technologie und ein Verteufeln von anderen Technologien. Also von fossilen Energieträgern, absolute Verteufelung, von der Nuklearenergie, absolute Verteufelung und alles, was irgendwie so die mittelalterlichen Technologien wie Wind und Sonne, was ja okay ist, also wenn man das benutzen will, ich kann überhaupt nichts dagegen, das so zu installieren und zu brauchen auf privater Basis, ohne Subventionen und ohne Zwangsumverteilung durch einen raubenden Staat, dann ist das alles gut. Und ich bin der Meinung, am Schluss, ich weiss ja auch nicht, was denn die beste Energieversorgungsmix ist oder was die Leute am besten würden finden. Ich würde dafür plädieren, im Sinne von Leben und Leben lassen, Energieinfrastruktur privatisieren, einen freien Markt für Energie und dann schauen wir, was sich am Schluss durchsetzt. Das mögen Atomkraftwerke sein. Da gibt es natürlich gewisse Haftungsfragen auch. Was ist, wenn dort ein Unfall gibt und so weiter? Dann muss man natürlich auch schauen, wie man das dann
lösen kann. Und Subventionsfragen. Also ja. Die Atomkraftwerke bauen, die klopfen euch auch wieder beim Staat an und sagen, wir hätten gerne.
Genau, das sollte eigentlich auch nicht erlaubt sein. Das fühle ich auch, bin ich auch dagegen.
Ja. Eigentlich sollte man die Konsequenz sein, oder? Mhm. Also die Alternativtechnologie kommt keine Subventionen mehr, genau. Aber das Atomkraftwerk kommt auch keine Subventionen mehr. Über.
Genau.
Und ja. wenn man aus diesem Grund das Atomkraftwerk nicht bauen kann, dann wird es halt nicht gebaut.
Genau, dann ist es den Leuten das offensichtlich nicht genug wert.
Aber die grossen Axpo, BKW, Alpiq und so weiter und so fort, die sagen, super, jetzt können wir ein Atomkraftwerk bauen wieder und
sag jetzt das
zahlen das der Staat.
Ich habe letztens gehört, dass die gar nicht so begeistert sind.
Die wollen keine Atomkraft verbauen. Aber die sagen das jetzt so lange, sagen, bis der Staat einknickt und ihnen ihre Gelder wieder gibt. Oder?
Ja,
also das ist ganz klar eine Subventionsjägerei. Oder? Und das soll auch nicht passieren. Also Subventionen flächendeckend streichen.
Genau, flächendeckend streichen, da haben wir keine Ideologie mehr, sondern wir haben Tatsachen. Nicht irgendwelche Träumereien, was wir alles wollen und den Wandel verhindern und so weiter, sondern wirklich schauen, was brauchen die Leute. Zuverlässige Energie, die sauber ist, die preiswert ist. Ich glaube, das sind so die Fakten, die das Wichtigste sind, dass man möglichst unabhängig auch gewisse Energieversorgung hat von politischen Risiken, also vom Ausland. Wenn dort auf einmal irgendwie die Leute sagen, oder die Politik sagt so, die Schweiz ist es da, geht einen zu stark eigenen Weg, dann müssen wir den Strom abklemmen und dann sind wir quasi wie gefügig. Wir müssen auch schauen, dass wir nicht zu stark abhängig sind, dass wir eigene Infrastruktur haben. Aber das werden die Leute, wenn man das ihnen aufklärerisch und mit Überzeugung kann beibringen, glaube ich, wären viele Leute bereit zu sagen, mal, dann kann ich da ankreuzlich kaufen, dann in der Schweiz den Strom und nicht irgendwie von einem billigen Importeur und so weiter. Klar, im Wintermonat sieht es dann momentan noch ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, im freien Markt können eben viele von diesen politisch verursachten Problemen lösen.
Die redet unter anderem von der Apokalypse, die 8 Reiter der Apokalypse. Also da geht es darum, 8 Gründe haben wir formuliert, wieso dass es bei uns alles Bannen abgeht. Wir haben jetzt eigentlich vorher schon gesagt, also lieber Olivier, es geht nicht morgen gerade Bannen ab. Oder? Also wir haben noch ein bisschen Zeit, bevor alles Bannen abgeht. Aber du bist ein kritischer, liberaler Geist, der das eigentlich dann thematisieren will, bevor das es zu spät ist. Das ist schon noch eindrücklich, wenn du von 8 Gründen redest und sagst, das ist eigentlich die Grundlage des Niedergangs. Wie bist du auf die 8 Gründe gekommen?
Ich bin einmal angefragt worden. Ich glaube, es war vom Schweizer Monat damals, also eine Zeitung Liberal oder ein Magazin Liberals, wo mich gebeten hat, mal so, dass so kurz zusammenzufassen, was sind eigentlich die wesentlichen Treiber von der heutigen Entwicklung. Da kann natürlich nicht nur die 8 Niedergangsfaktoren aufgelistet, sondern hat auch noch 3 positive dabei gehabt, wo man zeigt, was eben auch könnte Hoffnung machen. Also es ist nicht, ich bin da nicht nur ein Schwarzmaler natürlich, aber ich sehe, ich verschließe auch die Augen nicht davor von diesen schlechten Entwicklungen, die wir haben. Vielleicht zu der Guten. Es ist auch gut, dass wir da in den letzten paar Jahren ein Aufwachen aus meiner Sicht gehabt haben, in der Bevölkerung, in weiten Teilen der Bevölkerung, wo sich die Lügerei in den Massenmedien nicht mehr gefallen lassen, wo sagen, dass da kommt man gar keine richtigen Informationen mehr über. Das ist einfach einseitig gefährdet. Propaganda für den Klimawandel verhindern, Propaganda für irgendwie die USA und gegen den Putin, Propaganda für irgendwie Corona-Massnahmen restriktiv durchsetzen und Freiheit. Immer, also die verlieren sind am Schluss immer die Freiheitlichen. Und die bestehen auf Menschenrecht, auf Bürgerrecht, die werden immer dies fertig gemacht, als Verschwörungstheoretiker blöd angestellt. Und das hat man gemerkt bei vielen, in breiten Teilen. Viele Leute sind in den letzten paar Jahren, habe ich das Gefühl, haben das realisiert, was da für Spiel getrieben wird, dass die Medien abhängig sind von dem staatlichen Geldtropf, wo sie eben finanziert und die Interessen hat.
Unsere also auch dort Subventionen weg, oder?
Subventionen weg, absolut, das wäre wichtig.
Weißt du, bei den Medien ist es ja besonders krass, das bringe ich eigentlich immer wieder in meinen Interviews, also Ringe und TX-Konzern haben ja eine Medienagentur gegründet, wo sie alles, was Geld gibt, ist dort ausgegründet worden. Und das wird nicht mehr zum Teil nicht mehr konsolidiert in Bilanzen, das steht den Journalisten gar nicht mehr zur Verfügung, das Geld, das früher den Journalisten zur Verfügung gestanden ist. Und die Firma soll ja verkauft werden für etwa 3 Milliarden, wette gerne die Familie Ringier und die der Tagesanzeiger mehrheitlich gehören, garnieren. Und dann ist es natürlich dann schon schwierig, oder? Dann muss der Staat, ist er dann wirklich 100%iger Zeitungsverleger, oder?
Ja, also er ist natürlich heute schon ein Medienunternehmer, der Staat, und zwar ein Monopolist, in dem er eben viele kleine Sender mit ein bisschen Goodies füttern, dass es ein bisschen Zuckerbrot gibt, aber auch Peitschen, quasi, wenn man nicht mehr auf Linien ist. Und ich bin überzeugt, wenn man nicht mehr auf Linien ist, dass dann irgendwann die Gelder auch gestrichen werden, weil man irgendwelche Konzessionsvorgaben nicht mehr erfüllt und so weiter. Und dann natürlich der ganze Moloch bei der SRG, wo absolut nicht mehr neutraler Journalismus geliefert wird, sondern einseitige Propaganda Tag ein, Tag aus. Und das ist halt auch zu verursachen wegen der Medienzwangsgebühr, weil man da immer wieder einseitig ein SRG-Moloch fördern mit Millionengeldern und 1,2 Milliarden sind es vor der Zeit. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel das heute ist, aber auch ein riesiger Betrag.
Also kommt ja noch Werbung drauf, bis 1,6 Milliarden.
Oder? Genau, also ein riesiger Betrag. Und Das kommt einfach so rein bei den Leuten, die das Propagandafernsehen machen. Sie müssen keinerlei Rücksicht nehmen auf Beschwerden. Es ist sogar letztens ein Entscheid von der Ombudsstelle, dass sie das RKI-Protokoll, das in Deutschland heisst, diskutiert worden sind, dass man da eigentlich Corona-Massnahmen auf Lügengebilde aufgebaut hat und dass da Politik die Wissenschaft beeinflusst hat und Druck aufgesetzt hat, hat SRG nicht gefunden, dass man das abdecken muss. Man hat die Schweizer Bevölkerung nicht darüber informieren, weil man selber am gleichen Strang gezogen hat. Und dann ist da die Beschwerde gekommen. Und ein Entscheid kam, dass das nicht gut war, was die SRG gemacht hat. Und was macht die SRG? Sie sagt, wir tun es weiterhin ignorieren. Und das ist okay, weil sie kommen das Geld ja trotzdem über. Wir alle müssen immer noch weiterhin für den Laden zahlen. Und das ist ein Skandal.
Olivier, ganz herzlichen Dank, dass du bei Aktivradio vorbeikommen bist.
Danke vielmals.
Ich hatte noch etwa 40 Seiten vorbereitet. Aber das machen wir ein anderes Mal.
Sehr gerne.
Gute Komm Zeit. Gerne wieder.
Merci Danke vielmals. Vielmals.
Aktivradio Interview.